Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Clemens Kolb.
Ich war in der Gemeindeschaft unterwegs und als Kinder- und Jugendreferent. Und in der Gemeinde war es so eine Sache von uns, dass wir einmal im Monat nach Stuttgart gegangen sind, um mit den Menschen zu beten. Also er sagt, in dem näheren Umfeld, im Ort vor Ort, da haben sich alle gesagt, oh, da kennen wir alle. Und er sagt, okay, dann lass uns mal ausprobieren, wie das außerhalb ist. Dann sind wir raus, sind in den Bus rein und wie wir so mit dem Bus nach Stuttgart unterwegs sind, sagt einer unserer Jugendlichen, boah, Clemens, ich habe mich jetzt richtig gut darauf vorbereitet, wenn wir jetzt dort sind und ich treffe einen Obdachlosen an und ich bete mit dem und wenn der will, dann kaufe ich dem Brötchen oder kaufe mir was zum Essen. Ich habe richtig was mitgenommen und bin richtig ready. Dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, was ist, wenn er deine Jacke will? Wie meinst du meine Jacke? Ja, deine Jacke. Ja, aber die Clemens, die ist ganz neu. Und das ist meine Lieblingsjacke. Ja, aber wie viele Jacken hast du im Schrank? Ja, ich habe noch 3 weitere. Aber das ist meine Lieblingsjacke, Clemens. Ja, aber was, wenn er die jetzt will? Leider hat es dazu geführt, dass er sich dann von Obdachlosen ferngehalten hat. Ich verstehe das. Weil es ist auch eine Sache, die einem lieb geworden ist. Gell? Wo befinden wir uns in dem Text? Was geschah kurz vorher in unserem Text? Jesus und seine Jünger wollten durch einen samaritischen Ort ziehen, aber sie wurden dort abgelehnt, da die Menschen in diesem Ort merkten, dass Jesus nach Jerusalem wollte. Also sie haben mitbekommen, hey, hier, der will nach Jerusalem, geh mal weg von uns, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Als nächstes schickt Jesus seine 72 Jünger, er hatte nicht nur 12, sondern da waren noch ein paar andere Begeisterte um ihn herum, paarweise in die Ortschaften vor sich aus. Sie sollten ohne Geld, ohne irgendetwas unterwegs sein und lernen ganz im Vertrauen darauf, dass sie von Gott versorgt werden in dieser Gegend. Als sie nach Tagen wieder zurückkamen, erzählten sie Jesus, was sie alles Wunderbares erlebt haben, welche Wunder sie erlebten und was für Wunder sie taten. Das war begeistert. Boah, da haben wir jemand geheilt und boah, da waren die Menschen begeistert von deiner Botschaft. Über diese Begeisterung und über das, was Gott durch seine Jünger alles tat, bricht darüber in Jesus ein Jubel aus. Er gibt Gott die Ehre in dem Moment, dass die Befähigung seiner Jünger was Gutes bewirkt haben, wo Gott die Ehre für bekommen hat. Und jetzt kommt unser Text. Und da möchte ich euch jetzt Lukas vorlesen. 25 und folgende. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, kurz nachdem Jesus sich gefreut hatte, stand ein Gesetzeslehrer auf und versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft und dein ganzes Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf, sein Tier, und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab es dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter den Räubern gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu gleich. Erster Punkt, die 3 Männer. Wir haben in diesem Abschnitt den Gesetzeslehrer, der fragt, und die zwei Männer, den Priester und den Leviten, die von Jesus gebraucht werden als Bild. Was war passiert? Der Gesetzeslehrer spricht aus heiterem Himmel Jesus an und fragt ihn, wer ist mein Nächster? Worauf Jesus diese Geschichte des Samariter erzählt. Wir können davon ausgehen, dass dieser ein Jude war, der da durch dieses Tal hindurchgegangen war. Das waren zwei Örtlichkeiten, die den Juden sehr wichtig waren, die nichts oder gar nichts negativ belegt waren. Für die Samariter war das okay, das waren Orte, aber die waren nicht besonders für sie. Aber dafür hatten sie eine hohe Wichtigkeit für die Juden. Dieser Weg war den Menschen damals bekannt. Jeder wusste, wer von Jerusalem da runterläuft, hey, das ist gefährlich, da gibt es Hohlwege, da kann man überfallen werden. Jedem war das klar. Vielleicht kannten sie sogar eine Stelle, wo sie selber mal überfallen wurden. Die Menschen damals wussten, wovon Jesus sprach. Das war für sie eine alltägliche Situation. Nun wurde dieser Mann auf dem Weg von den Jerusalem nach Jericho überfallen und halbtot liegen gelassen. Nun kommen die ersten zwei unterschiedlichen Männer. Wir werden zuerst den Gesetzeslehrer, der die Frage gestellt hat, uns anschauen. Und dann die anderen zwei Männer werden wir uns auch genau betrachten. Der erste ist der Gesetzeslehrer. Der Mann, der Jesus anspricht und diese Frage stellt. Dieser Gesetzeslehrer verlangen von allen anderen, dass sie sich an die Gesetze halten. Das war ihre Aufgabe, der Gesetzeslehrer. Sich an die Regeln und Ordnungen zu halten und legten den Menschen eine schwere Last auf, um die sie sich selbst nicht bemühten. Durch ihr Auftreten und ihr Verhalten hinderten sie die Menschen zu erkennen, worum es Gott wirklich ging. Nicht um die Einhaltung von Regeln, sondern den allgemeinen Rettungswillen Gottes. Also das heißt nicht, dass jeder gerettet wird, sondern dass Gott will, dass jeder gerettet wird. Versteht ihr, was ich meine? Nicht, dass einfach jeder gerettet wird, sondern dass jeder gerettet wird. Dass jeder die Rettung bekommt, die Rettung erfährt. Zweite ist der Priester. Wie wir wissen, waren Priester im Alten Testament und im Neuen Testament wichtige Männer. Sie waren im Tempel, also an dem Ort, an dem unser Gott versprochen hatte, gegenwärtig zu sein. Dort verrichteten sie ihren Dienst. Die Priester wurden als heiliger gesehen, als alle anderen. Ihre Aufgaben waren es, die kultischen Riten einzuhalten. Behandlungen von Unreinheit, also von Unreinheiten und Krankheiten. Das waren die Ärzte des Landes. Und sie sollten richten und belehren und das Volk zurechtweisen. Drittes, der Levit. Die Leviten waren Tempeldiener, Sänger, Torhüter und hatten auch Predigttätigkeiten. Die Leviten wollten die zentralen Glaubensinhalte Israels dem Volk näher bringen. Also auch Männer, denen es wichtig war, Gottes Wort auszulegen und dass es eingehalten und gelebt wird. Also merkt man da, das sind drei Männer gewesen, denen waren diese Inhalte extrem wichtig. Die wollten, dass alle das verstehen und sich am besten dran halten. Wie man diese Geschichte hört, fragt man sich unweigerlich, wer bin ich wohl dieser drei? Wer bin ich wohl in dieser Geschichte? Wie seht ihr das? Versuchen wir mal, die drei Personen, um die es hier geht, im Augenblick in die heutige Zeit zu übertragen. Der Gesetzeslehrer. Diese Menschen haben viele Regeln und Normen und wissen oft sehr genau, wogegen wir verstoßen, was Gottes Wille ist, was Gottes Wille wäre und wie man sich zu verhalten hat. Selbst halten sie sich aber nicht an diese Regeln und vergessen eigentlich, dass sie ihrem Nächsten mit derselben Gnade begegnen sollen, wie Gott in Jesus uns begegnet ist und sind hart wie ein Stein. Der Priester. Man könnte sagen, dass es sich hier um Männer und Frauen handelt, die heutzutage die geistliche Leitung der Gemeinde haben. Das muss nicht unbedingt der studierte Theologe sein. Das muss es nicht. Oder Männer und Frauen, die eine theologische Instanz sind. Das sind Personen in der Gemeinschaft, die sich um die Sorgen und Nöte der Gemeindeglieder kümmern. Also man könnte sagen, der Pastor macht die Hausbesuche, deswegen dreht sich sie um ihn. Aber wenn wir mal reingucken, es gibt das allgemeine Priestertum. Wir sind alle dazu berufen. Und dann gibt es Menschen bei uns in der Gemeinde, und ich kenne Gemeinden, wo Leute das Anliegen haben, Leute zu besuchen. Die sehen die Nöte der Gemeinschaft, der Personen und kümmern sich um diese Nöte. Dafür brauche ich keine theologische Ausbildung. Der Levit. Wer könnte das heute sein? Also, wenn du dich nicht als Priester verstehst oder fühlst, dann reicht es zum Leviten. Es reicht dazu allemal. Das sind Menschen, die sich im Dienst der Gemeinschaft einbringen. Menschen, die, denn es so furchtbar wichtig ist, Gottes Wort auszulegen, dass sie andere damit sogar belehren. Das sind die, die oft wunde Knöchel kriegen, weil man so oft, weil sie auf ihr Recht oder auf das Recht des Wortes pochen. Alle drei Personen, der Gesetzeslehrer, den Priester und der Levit, genau betrachtet, das sollten eigentlich die sein, von denen man es am ehesten erwartet, dass sie helfen würden. Denn Jesus beschreibt zwei als solche, die vorübergehen, kein Interesse haben an dem Leid des anderen. Und der andere weiß noch nicht mal, wer sein Nächster ist. Die drei Männer habe ich nicht aufgezählt, um euch ein Werkzeug an die Hand zu geben. Der ist Levit, der ist Priester, der ist Gesetzeslehrer, genauso verhält er sich. Nein, es geht dir darum, dass wir erstmal in uns hineinschauen. Wie sieht's bei mir in meinem Leben aus? Bin ich einer von denen? Finde ich Aspekte in meinem Leben? Hartherzigkeit zum Beispiel. Finde ich das in meinem Leben? Gleichgültigkeit gegenüber Menschen, die in Not sind. Finde ich das in meinem Leben? Ich möchte euch Mut machen, euch hin und wieder auch selber zu prüfen. Man würde heute sagen, selbst reflektieren. Treffen Aspekte von denen auf euch zu? Wenn ja, wie gehen wir damit um? Was ist unser erster Schritt zur Heilung? Der Gesetzeslehrer vielleicht, weiß nicht. Wenn du Gesetzeslehrer bist, du gehst mit Menschen hart ins Gericht, sagst, was sie zu tun haben, und aber selbst hältst du dich nicht dran? Zuerst bitte bei Jesus um Vergebung. Für dein Schauspiel. Bitte die Menschen, denen du zuletzt gesagt hast, was sie tun sollen und was du selber nie bereit warst zu tun, bitte sie um Vergebung für dein Handeln. Der Priester, wenn du ein geistiger Leiter bist oder jemand, der in der Gemeinde vorsteht, bitte bei Jesus um Vergebung. Geh zu deinem Leitungskreis und da, wo du hättest handeln sollen, aber lieber nichts getan hast, da geh zu den Personen und tue denen etwas Gutes. Der Levit, wenn du Mitarbeiter oder Mitglied in dieser Gemeinschaft bist und tatenlos zuschaust, wie andere kämpfen, im Leid sitzen, wenn du lieber Menschen belehrst und ihnen sagst, was sie besser tun sollten und in der Gemeinde mitarbeitest, dann bitte Jesus um Vergebung und lass nicht die Menschen durch deine Reden oder durch deinen Versuch, sie von Jesus zu überzeugen, umkehren, sondern liebe erstmal mit Liebe, Geduld, Langmut die Menschen, die vor dir sind. Da hat mal ein Musiker erzählt, dass er bei einem Unfall, an dem er schuld war, nachweislich, da hat er seine Tochter verloren. Nach einem Jahr ist der Erste aus der Gemeinde, in der er war, zu ihm gekommen und hat gesagt, hey, du hast doch Jesus, jetzt ist aber auch gut mit Trauer. Wow. Mir hat mal jemand gesagt, wir Christen sind die einzigste Armee, die auf ihre Verletzten schießt. Nicht als Vorwurf, sondern lasst uns das mitnehmen. Als Beispiel. Mancher Schmerz braucht einfach lang. Wenn dein einzigstes Gespräch mit deinem Nachbar am Gartenzaun ist, dass er mal einen Sonntag in Gottesdienst kommen soll, aber du ihn nie auf ein Bier einlädst oder ihn fragst, wie es ihm geht, ob er einen Wagenheber für seinen Reifen braucht oder was auch immer. Was erwartest du, wie begeistert er von Jesus ist? Punkt 2, die zwei Samariter. Schauen wir uns mal den Samariter an. Machen wir uns nochmal klar, wer die Samariter waren. Dieser Mann kam aus einer Volksgruppe, die in Feindseligkeit mit den Juden standen. Ein Jude betrachtete es als äußerste Schmähung, Samariter genannt zu werden. Also, du Samariter, wie kannst du das sagen? Ich bin keiner von denen. Die Samariter behaupteten, echte Israeliten zu sein, wurden aber von den Juden nicht anerkannt. Sie wurden von den Juden abgelehnt und gemieden, und sie Samariter waren noch zornig aufgrund geschichtlicher Vorfälle, die nie aufgearbeitet wurden. Da gab es Konflikte und die trugen sie immer noch nach. Also der Fehler liegt nicht nur bei den Samaritern, die andere Seite hatte auch keine Lust, die Sache aufzuklären, nur dass das klar ist. Wenn wir auch nochmal schauen, was Jesus kurz vorher erlebt hat. Als sie in einem samaritischen Dorf waren und die Samariter erfuhren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, da waren sie nicht bereit, ihn irgendwo schlafen zu lassen. Sie schickten ihn weiter. Ihr müsst euch hier überlegen, Gastfreundschaft war damals ein hohes Gut. Wenn man sieht, wie schnell man auf der Straße mal überfallen war. Das bedeutet, einen Schlafplatz in der Nacht, Sicherheit zu haben. Das heißt, man verwehrte ihnen etwas, was man vielleicht später von ihnen erwartete. Man bot keine Gastfreundschaft. Und das war schon unüblich. Jetzt haben wir vielleicht ein Gefühl dafür, wie die Spannung zwischen den zwei Volksgruppen war, die da herrschte. Und jetzt erzählt Jesus davon, dass dieser Samariter, dass dieser Erbarmen hatte. Er war innerlich bewegt, als er den Juden da liegen sah. Es jammerte ihn. Hat's euch mal gejammert, als ihr was gesehen habt? Seid ihr innerlich zerbrochen? Habt einen Schmerz über die Situation gehabt, dass es euch innerlich jammert? Ich denke ja manchmal, als ich als Kind war, wenn ich meine Eltern voll jammerte. Oder ich habe so viel geweint, dass man nicht mehr weinen konnte, sondern nur dieses. Und dann sagt meine Mutter, als Schwäbisch sagt man, der jomert wieder. Also der jammert wieder. So ein ganz tiefer Schmerz, man kann ihn gar nicht anders ausdrücken, als die Lippe nach innen gezogen. Wir sehen hier einen Samariter, aber zwei Personen. Der Samariter der Geschichte. Hier wird deutlich, wie wir mit unseren Nächsten umgehen sollen. Der Samariter ließ der Zustand des überfallenen Mannes nicht kalt. Er war innerlich bewegt. Das, was sie eigentlich trennte, spielt plötzlich keine Rolle mehr. Er verzichtet auf Reisekomfort, um dem Mann zu helfen, und lief lieber die ganze Strecke neben dem Esel. Er nahm sich Zeit, um sicherzustellen, dass er die Nacht gut überstand. Er hatte nicht im Hotel abgelegt und ist weitergereist, sondern er blieb die Nacht über bei ihm. Er ging die Gefahr ein, dass er sich um den Kranken kümmern sollte, vielleicht sogar noch mehr Geld von ihm verlangt wird. Er wollte nach ein paar Tagen wieder zurückkommen, um nach dem Kranken zu schauen und um die Kosten zu bezahlen. Das war der Samariter der Geschichte. Nun kommen wir zum Samariter der Welt. Man kann auch sagen, dass Jesus hier auf sich selbst angespielt hat, um zu zeigen, wie er möchte, dass wir miteinander, wie wir mit unserem Nächsten, mit unseren Feinden umgehen sollen, weil er dies schon längst für uns getan hat. Jesus ließ der Zustand der Menschen nicht kalt. Er war und er ist innerlich bewegt. Es steht sogar drin, er hielt seine Position als bei Gott zu sein. Gott zu sein, nicht als einen Raub, sondern er entäußerte sich. Er machte sich zum Menschen, weil er so innerlich bewegt war. Für Jesus spielt es keine Rolle, was uns trennt, um uns zu helfen. Jesus verzichtet auf seine Herrlichkeit und macht sich auf den Weg zu uns. Jesus nahm sich Zeit, 33 Jahre. Um sicherzustellen, dass bleibt, was er in diese Welt gesendet hat. 30 Jahre Ausbildung, Lernen, bei den Eltern arbeiten, 3 Jahre Ausbildung seiner Jünger. Jesus war bereit, den Preis zu zahlen, den es gekostet hat, um uns zu retten. Jesus ging die Gefahr ein, dass die, er seine Jünger nannte, sich um seine Botschaft kümmern zu lassen. Er ging die Gefahr ein, zu sagen, Menschen kümmern sich jetzt um meine Botschaft. Und Jesus wird wiederkommen, wie der Samariter zugesagt hat, dass er wiederkommen wird. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir sind nicht Jesus, oder? Also ich bin's nicht. Ich brauche nur in mein Leben reingucken. Ich bin's nicht. Einfach mehr Jesus. Oder einfach Jesus hat alles getan. Oder es geht gar nicht darum, wie wir miteinander umgehen sollen. Vielmehr geht es in der Geschichte darum, was Jesus für uns getan hat. Der Samariter der Geschichte. Wenn uns Mitmenschen mittlerweile egal geworden sind, haben wir ein Problem. Dann sind wir einer der zwei Männer, die an dem vorübergehen. Wenn es uns nicht jammert, den Zustand der Menschen um uns herum. Samariter zu sein bedeutet, ausgestoßen, vielleicht auch nicht gewollt zu sein, Ablehnung zu erfahren. Ich habe es neulich erst in einer anderen Predigt gesagt, ich bin mit 9 Jahren, habe ich erstmal mein Leben Jesus gegeben. Und dann nochmal mit 16. Und mit 21 stand ich in Griechenland am Meer, habe einen Stein genommen, habe den ins Wasser geschmissen, auf so einer christlichen Freizeit und gesagt, so Gott, mein Leben gehört dir. Mach damit, was du willst. So, aber hätte mir jemand gesagt, was da alles mit zugehört? Das wusste ich manchmal gar nicht. Eben ausgestoßen zu sein, eben nicht beliebt zu sein. Wenn man den Finger in die Wunde legt und sagt, an deiner Stelle würde ich das lassen. Was, du redest mir ins Leben, was ist mit dir los? Nein, ich will dich auf einen guten Weg führen. In aller Zerbrochenheit, dass ich nicht perfekt bin, müssen wir manchmal Dinge auch ansprechen und kriegen dafür einen Rüffel. Aber lasst uns diese Welt anhand unserer aufopfernden Umgangs in Liebe von der Liebe überzeugen. Neulich wollte ich einem ca. 60 Jahre alten Mann, den habe ich gesehen, ich bin an der Straße vorbeigefahren an dem, und dann sehe ich, wie der seinen Kofferraum aufmacht und dann war da Sack um Sack Pellets drin. Und dann sehe ich noch, wie er runtergeht in die Hocke, er hat schon eine Technik, also ging so runter, hat den Sack an die Kante gezogen und auf seine Schulter geladen. Und dann ist er, nicht, dass er davor schon gebückt war, aber dann war er noch mehr beladen. Und wie er das in den Keller runtergetragen hat. Und dann habe ich gedacht, du liebe Zeit, dem muss ich helfen. Bin rechts rangefahren, ausgestiegen und habe gewartet, bis er wieder aus seinem Kellerchen rauskam. Und gesagt, darf ich Ihnen helfen? Das sieht ja furchtbar schwer aus. Ich würde ihn einfach die Dinge runtertragen. Und dann guckt er mich an und sagt, weißt du, nein, ich will nicht, dass du mir hilfst. Aber allein, dass Sie hier gerade gefragt haben, das hat mir viel bedeutet. Er wollte wirklich keine Hilfe. Ich habe es versucht, aber er wollte keine. Aber manchmal ist es einfach bloß dieses, ich sehe was und helfe. Nur wenn wir verstehen, dass wir selbst im Graben lagen oder noch liegen und Jesus der ist, der uns aufrichtet, dann verstehen wir auch, wer wir sein sollen. Alles, was wir tun ohne ihn, da haben wir nicht die Kraft, nicht die Zeit. Da tun wir es für uns selbst und für unsere Ehre, gegen die Angst, in Vergessenheit zu geraten. Es ist nicht wichtig, dass der Mann darüber spricht in der Kirche, da hat mir einer geholfen. Mir wäre viel lieber, dass wenn ich ein T-Shirt drauf habe, wo drauf steht, Jesus, just Jesus oder Jesus liebt dich, wenn ich den Leuten helfe, dass sie merken, er ist ein komischer Kerl mit einem seltsamen T-Shirt. Jesus habe ich lesen können, aber der war nett. Manchmal ist es der Moment. Und meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht irgendwann im Himmel sitzen haben. Ich glaube, im Himmel gibt es eine große Bar. Das ist so meine Hoffnung. Ihr könnt alle was anderes, dazu steht nichts in der Bibel, aber das ist so das, was ich glaube. Das ist meine Hoffnung, große Bar. Und wir sitzen alle an diesen erhöhten Stühlen, ganz entspannt. Und irgendwann setzt sich einer zu mir und sagt, hey Clemens, damals, das war so cool. Es hat mich ins Grübeln gebracht. Du hast mich an der Kasse vorgelassen und es war so freundlich, weil ich in dem Moment so Not hatte. Da geht's nicht um mich, sondern der kam ins Grübeln, hat sich dann damit auseinandergesetzt, warum einer, der Jesus auf dem T-Shirt so komisch, seltsam, freundlich ist. Dann hat er sich überlegt, was hat das mit Jesus vielleicht zu tun? Und dann findet er Jesus. Nicht ich, dass ich ihm vorgelassen habe, rettet ihn, sondern die Entscheidung für Jesus. Lasst uns Mut haben. Dritter Punkt und letzter Punkt. Jesus, seine Antwort. Jesus fragt ihn am Ende der Geschichte, den Gesetzeslehrer, was meinst du, wer von diesen drei der Nächsten dessen gewesen ist, der unter den Räubern gefallen war? Eigentlich offensichtlich, oder? Würden alle sagen, oh, ist doch klar, so eine einfache Mathematikrechnung? Eigentlich klar. Jesus fragt nicht ohne Grund, denn die Antwort lässt tief blicken. Denn der Gesetzeslehrer sagt, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Diese Antwort, ja, die ist schon richtig, oder? Würdet ihr alle abnicken, oder? Der war barmherzig, also der war ihm der Nächste. Aber es ist so, er vermeidet zu sagen, dass der Samariter der Barmherzige war. Er sagt nicht, der Samariter war der Barmherzige. Jesus hält sich daran, aber nicht fest und sagt, geh hin und handle ebenso. Wie haben wir vorher gehört, wie die Gesetzeslehrer sind? Sie sind hart. Sie verlangen von den anderen, was sie selber nicht liefern. Sie verdrehen die biblische Wahrheit, bis zum Rettungswillen Gottes nichts mehr übrig ist. Jetzt verlangt Jesus, dass sich dieser Mann um seinen Nächsten aufopfernd kümmern soll. So wie es der Samariter in der Geschichte tat. Sind wir nicht alle voll die Schaumschläger? Wir tun doch oft alle nur so. Oder tun die Dinge mit der Hoffnung, dass irgendeiner sagt, hast du gut gemacht. Ah, oh, das ist gut. Ich tue auch Dinge, um Anerkennung zu bekommen. Das ist doch, da denkt man, es ist ja nicht falsch, ne? Aber wenn das mein einzigster Beweggrund ist, dann ist das lieblos. Weil dann erwarte ich auch, das kommt, hast gut gemacht. Was ist, wenn das ausbleibt? Man hilft jemand und dann sagt keiner, hast du gut gemacht. Oh, dem habe ich das letzte Mal geholfen. Der ist undankbar. Brauche ich nicht. In einem Buch, das ich mal gelesen habe, hat der Autor mal gesagt, bevor wir den Menschen aufs Auge drücken, was sie eigentlich brauchen und dass sie Menschen sind, die am Ziel für ihr Leben, das Gott für sie möchte, vorbeilaufen, lasst sie zuallererst die Freundlichkeit, das Interesse an ihrem Leben, die Liebe, die Wertschätzung und Aufopferungsbereitschaft für sie spüren. Im Hosea 6,6 steht, im Alten Testament und im Neuen Testament, im Matthäus 9,13 steht, denn ich, Gott, hab Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Gott hat Freude daran, wenn wir unseren Nächsten lieben. Vielmehr hat er Freude daran, wenn wir Liebe leben, als uns an Regeln und Konformitäten zu richten. Oder schon wieder sagen, jetzt habe ich 10-mal den Raum hier drin rausgestaubt, sagt, jetzt ist doch auch gut. Nicht, dass es nicht wichtig wäre, es ist trotzdem wichtig. Aber dass das so ein Ausgleich wäre. Lasst uns nicht mit Regeln andere richten, sondern lasst uns mit Liebe alles regeln. Amen.